Politiker kassieren ab, Bürger sollen verzichten. Halalboom in der Schweiz, islamische Kultur auf dem Vormarsch und wieder Milliarden für die Pharmaindustrie. Neue Covid-Spritzen ab Winter. Und damit heiße ich Sie herzlich willkommen zu den Nachrichten auf 1. Die Bürger sollen sparen, verzichten, immer neue Belastungen tragen. Doch bei den Politikern selbst scheint Geld keine Rolle zu spielen. Während viele Menschen kaum noch ihre Miete oder den Wocheneinkauf bezahlen können, erhöhen sich die Politiker in Berlin weiter ihre Bezüge und sichern sich ihre eigenen Privilegien. Beispiel 1, die Rente der Abgeordneten. Am Mittwoch debattierte der Bundestag über die Altersvorsorge der Parlamentarier. Die AfD hatte gefordert, dass auch Abgeordnete in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen sollen, wie jeder andere Bürger auch. Doch statt sachlicher Diskussion folgten Ausflüchte, Empörung und persönliche Angriffe. Kaum jemand wollte ernsthaft darüber sprechen, warum Abgeordnete mit mehr als 11.200 Euro Monatsgehalt Sonderrechte genießen sollten.
Sie wollen nicht reformieren, sie wollen Misstrauen sehen, sie die Institution verächtlich machen und daraus persönlich Kapital schlagen.
Sie versuchen, dieses Parlament andauernd lächerlich zu machen und streuen Sand ins parlamentarische Getriebe, wo immer sie es können.
Am Ende wurde der Antrag in den zuständigen Ausschuss verwiesen. Beispiel 2. Die Einkommen der Spitzenpolitiker. Denn deren Gehälter steigen erneut. So bekommt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier künftig ein monatliches Grundeinkommen von 24.300 Euro. Kanzler Friedrich Merz erhält 21.900 Euro, seine Minister jeweils rund 17.600 Euro. Und das ist noch nicht alles. Als Bundestagsabgeordnete kassieren sie zusätzlich, im Fall von Merz rund 10.000 Euro extra. Auf 1-Chefredakteur Stefan Magnet nennt diese Entscheidung einen Schlag ins Gesicht der arbeitenden Menschen.
Die Kernaufgaben im Sozialbereich, die Kernaufgaben im Infrastrukturbereich, die können nicht mehr erfüllt werden. Was die Politiker aber schon können, ist, dass sie sich selbst ihre Diäten und ihre Gehälter erhöhen. Friedrich Merz und Co., auch der Bundespräsident, alle Regierungsmitglieder haben sich rückwirkend jetzt am Wochenende die Gehälter erhöht, und zwar rückwirkend ab April. Das müssen Sie einmal selbst tun können. Auch wenn Sie selbstständig sind, können Sie sich nicht rückwirkend ab April das Gehalt um mehr als 500 Euro pro Monat erhöhen. Das haben die Politiker getan. Dafür ist noch Geld da. Aber das ist so diese Ausbeutungsmentalität. Am Ende, bevor alles den Bach runtergeht, greift man nochmal ordentlich zu. Dann erhöht man sich nochmal alles, was noch irgendwie geht.
Die vollständige Sendung, in der es um die psychologische Mobilmachung für den Krieg geht, finden Sie unter www.auf1.tv. In Deutschland steigen also die Gehälter der Politiker und die Preise für die Bürger. Noch gravierender ist diese Entwicklung gegenwärtig in Österreich. Eine aktuelle Erhebung der Statistik Austria macht deutlich, wie hart die wirtschaftliche Krise tatsächlich ist. 35% der Befragten, also mehr als jeder Dritte, gaben an, dass sie im Frühjahr 2025 mit ihrem Einkommen schlechter auskamen als im Jahr davor. Jeder Zehnte hat inzwischen Schwierigkeiten, überhaupt noch über die Runden zu kommen. Als Hauptgrund nennen die Menschen die drastisch gestiegenen Lebensmittelpreise, aber auch teure Mieten, steigende Energiekosten und immer neue Abgaben. Die Folge? Eine pessimistische Grundstimmung im ganzen Land. 61% erwarten, dass sich die Wirtschaftslage weiter verschlechtert. Ein klares Zeichen dafür, dass die Teuerung längst zur Dauerbelastung geworden ist. Doch nicht nur das Vertrauen in die Wirtschaft bröckelt, auch die Politik verliert rasant an Rückhalt. 8 von 10 Österreichern sagen inzwischen, sie fühlten sich politisch nicht gehört oder vertreten. Vor allem Menschen mit niedrigem Einkommen oder in Arbeitslosigkeit. Während also die Mittelschicht erodiert und immer mehr Familien kämpfen müssen, scheint die politische Elite in Wien und Brüssel weiterhin in einer eigenen, sorglosen Welt zu leben. Wir bleiben bei der Preisexplosion in Österreich. Im September stieg die Inflation um 4%. Offiziell klingt das nach Statistik. Aber in der Realität bedeutet es, der Einkauf wird noch teurer. Das Geld reicht kaum noch bis zum Monatsende. Für jene, die ohnehin jeden Cent umdrehen müssen, ist die Lage dramatisch. Wie hart die Teuerung die Menschen wirklich trifft, dazu habe ich mich in Linz umgehört.
Wie würden Sie denn aktuell die wirtschaftliche Lage in Österreich beschreiben?
Naja, es ist einfach schwierig zurzeit. Die vorhergehende Regierung hat Schulden gemacht. Das hat geheißen, kostet es, was es wolle. Ja, im Einkauf kennt man das sehr.
Ja. Wäre schön, wenn das wieder ein bisschen gesenkt wird.
Genau.
Auf die Pensionisten und auf die älteren Menschen mehr Wert gelegt wird. Weil es kriegen so eine minimale Preis-Pensionserhöhung, dann ist das gleich wieder durch die Inflation weg. Das ist dann auch nicht sehr optimal. Ja. Machen Sie sich Sorgen um die Zukunft? Ja, schon. Schon, wenn das so weitergeht, dann weiß man ja nicht, was passiert. Ob man sich das alles so leisten kann, dann heißt es Essen oder Wohnen.
Ja.
Wo müssen Sie denn aktuell am meisten einsparen?
Ja, beim Essen.
Genau.
Bis nach dem Corona, das alles ist Katastrophe, wirklich. Das ist alles höher. Für Materialien ist alles höher.
Nicht gut.
Haben Sie jetzt spürbar gemerkt, dass das Leben teurer geworden ist?
Ja, schon. Beim Einkaufen merken wir es und beim Shoppen gehen merken wir es ein bisschen.
Gerade jene, die kaum über die Runden kommen, trifft es nun auch in Deutschland besonders hart. Am Donnerstagmorgen hat sich der Koalitionsausschuss der Bundesregierung auf eine Verschärfung beim Bürgergeld geeinigt. Künftig sollen Sanktionen bei Pflichtverstößen schneller und härter greifen. Wer einen Termin beim Jobcenter versäumt, muss mit Kürzungen von bis zu 30% rechnen. Bei wiederholtem Fehlverhalten kann der gesamte Anspruch auf Unterstützung gestrichen werden. Zudem soll das Vermögen von Bürgergeldempfängern künftig früher angerechnet werden. Damit könnten viele unverschuldet Arbeitslose schnell in echte Armut abrutschen. Kritiker sehen darin kein Sparprogramm, sondern eine soziale Falle. Schon vor einem Jahr warnte BSW-Vorsitzende Sarah Wagenknecht vor dieser Entwicklung. Sie nannte es eine, Zitat, grobe Ungerechtigkeit, dass jemand, der sein Leben lang gearbeitet hat, nach kurzer Zeit auf demselben Armutsniveau landet wie jemand, der nie gearbeitet hat. Auch in Deutschland steigt die Inflation wieder, wenn auch nicht so stark wie in Österreich. Doch die Sorgen vieler Bürger nehmen auch in der Bundesrepublik zu. Vor allem ältere und kranke Menschen fürchten um ihre medizinische Versorgung. Grund ist der Krankenhausplan des früheren Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach. Er sieht eine radikale Zentralisierung der Gesundheitsversorgung vor. Also die Schließung zahlreicher Kliniken im ganzen Land. Am Mittwoch hat die neue Gesundheitsministerin Nina Wagen das Vorhaben zwar leicht gebremst, im Kern aber bestätigt. Und die Folgen sind gravierend. Überall in Deutschland stehen Krankenhäuser vor dem Aus, selbst solche, die wirtschaftlich gut arbeiten. Ein Beispiel, das Klinikum in Wittstock-Dosse. Es ist eines der wenigen Häuser, das noch Gewinne macht und dennoch geschlossen werden soll. Stattdessen will die Regierung in der Nachbarstadt Pritzwalk eine neue Klinik umbauen. Dafür gibt es Zuschüsse, 15 Millionen Euro, bezahlt aus Steuergeldern und Beiträgen der Versicherten. Für die brandenburgische Landtagsabgeordnete Daniela Oeynhausen ist das ein völlig unverständliches, ja absurdes Vorhaben.
Das Geld soll wohl auch dafür fließen, dass ab 2027 Herzkatheteruntersuchungen in Containern in Pritzwalk stattfinden sollen. Und das, obwohl 20 Kilometer entfernt in Wittstock ein top ausgestattetes Herzkatheterlabor steht. Und das nur, weil es ein Lauterbach-Gesetz so will. Und das ist Verschwendung von Steuergeldern, das ist Verschwendung von Krankenversicherungsbeiträgen.
Die umstrittene EU-Chat-Kontrolle ist vorerst gescheitert. Die notwendige Mehrheit im EU-Rat kam nicht zustande. Vor allem, weil die deutsche Bundesregierung ihre Zustimmung verweigerte. Eine geplante Abstimmung bei der nächsten EU-Innenministerkonferenz wurde nach Angaben aus Brüssel sogar ganz abgesagt. Damit ist die EU-Kommission bereits zum zweiten Mal mit ihrem Versuch gescheitert, eine anlasslose Überwachung privater Kommunikation einzuführen. Der frühere EU-Abgeordnete der Piratenpartei, Patrick Breyer, wertet das als Erfolg der Bürgerproteste. Er sagte wörtlich, ein Beweis, dass Protest wirkt. Doch Entwarnung gibt es nicht. Im Gegenteil. Die Präsidentin des Messenger-Dienstes Signal, Meredith Whittaker, warnte gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland: In den kommenden Monaten wird es wahrscheinlich zu Verhandlungen hinter verschlossenen Türen kommen. Mit anderen Worten, die Pläne könnten bald wieder auf dem Tisch liegen. Konsequenzen für die Verantwortlichen in Brüssel gibt es jedoch keine. Ursula von der Leyen, unter deren EU-Kommission das Projekt zustande kam, überstand heute Mittag gleich zwei Misstrauensanträge, sowohl von linken als auch von rechten Oppositionsfraktionen. Umso wichtiger ist es, die Aufklärung der Überwachung und Zensur konsequent fortzusetzen. Auf eins steht dabei an vorderster Front. Und genau deshalb geraten wir ins Visier jener, die Kontrolle und Gleichschaltung anstreben. Helfen Sie mit, dass unabhängiger Journalismus weiterhin möglich bleibt. Alle Informationen dazu finden Sie unter www.auf1.tv/unterstützen. Halal-Produkte gehören in vielen Städten Deutschlands und Österreichs längst zum Alltag. Die Nachfrage wächst und zwar im gleichen Tempo wie der islamische Bevölkerungsanteil. Jetzt zeigt sich derselbe Trend auch in der Schweiz. Zwei aktuelle Beispiele machen deutlich: Die Nachfrage nach islamkonformen Angeboten steigt rasant. Und das, obwohl die Schweiz mit Volksabstimmungen zum Minarett- oder Burka-Verbot vielen als Bollwerk gegen die Islamisierung gilt. Tatsächlich aber wachsen die islamischen Gemeinden auch hier jedes Jahr weiter und mit ihnen der kulturelle Einfluss aus der islamischen Welt. Auf 1-Korrespondent Stefan Töni analysiert die zunehmende Beliebtheit von Halal-Produkten in der Schweiz und beleuchtet die Hintergründe.
Eine Halal-Welle geht zurzeit durch die Schweiz. Drei Brüder haben in Dietikon ein Halal-Gym eröffnet mit Gebetsräumen und geschlechtergetrennten Trainingszeiten. Und in Basel gibt es jetzt die Möglichkeit eines Halal-Leasings, also ein Auto zu erwerben per Leasing, ohne Zinsen zahlen zu müssen. Halal, arabisch für erlaubt, bezeichnet Handlungen und Angebote, die mit dem islamischen Scharia-Recht vereinbar sind, also erlaubt für Muslime. Dass Muslime nach Europa kommen und hier Scharia-konforme Angebote haben möchten, ist dahingehend absurd, da es auf der Welt bereits viele Staaten gibt, in denen die Scharia ganz oder teilweise gilt und sie leben könnten. Und das sorgt auch für hitzige Diskussionen im Netz. Dieser Islamisierungseffekt ist jedoch nur eine Begleiterscheinung der Masseneinwanderung nach Europa und in die Schweiz. Denn viele Migranten stammen aus islamisch geprägten Ländern. Wenn immer mehr Muslime in einem Land präsent sind, dann wird auch die Forderung und Nachfrage nach islamischen Angeboten immer stärker. Ein Nebeneffekt des Bevölkerungsaustauschs, der mit der massenhaften Ansiedlung von Migranten Parallelgesellschaften und fremde Enklaven ins Land holt. In der Schweiz sind 6% der Bevölkerung Muslime. Etwa 500.000 Personen. Ihr Bevölkerungsanteil ist in nur 50 Jahren von null auf dieses Niveau angewachsen. Und das Schweizer Volk hat sich in der Vergangenheit bereits mehrfach deutlich gegen solche Islamisierungseffekte ausgesprochen, mit einem Verbot von Minaretten oder der Vollverschleierung. Dass die Entwicklung dennoch zunimmt, liegt an der ungebrochen hohen Zuwanderung. Initiativen der SVP wollen deswegen das Asylrecht und die Masseneinwanderung grundsätzlich bremsen. Der Wählerzulauf zur Partei ist enorm. Allerdings bleibt die Frage, ob diese Vorlage dann auch tatsächlich umgesetzt werden wird oder die Entwicklung sich dennoch weiter fortsetzt. Denn der Staat, große Teile der Behörden und viele Unternehmen werden von Personen kontrolliert, die die Migration weiter fördern wollen. Und auch globalistischer Druck aus dem Ausland, beispielsweise durch die EU, macht sich dafür stark. Letztendlich sind Halal-Angebote und Islamisierung ein Nebeneffekt dieser globalistischen Transformation. Und die Zustimmung zur Bremsung dieser Entwicklung lässt den Schluss zu, dass immer mehr Schweizer das erkennen und bereit sind, Widerstand zu leisten.
Mit einem einzigen Satz hat Polens Ministerpräsident Donald Tusk für Empörung gesorgt. Auf der Plattform X schrieb er über die vor 3 Jahren zerstörte Ostsee-Pipeline Nord Stream: Das Problem ist nicht, dass Nord Stream 2 gesprengt wurde. Das Problem ist, dass es gebaut wurde. Damit rechtfertigt Tusk offen die Zerstörung der wichtigsten Energieverbindung zwischen Russland und Deutschland. Schon zuvor hatte der pro-westliche Politiker ähnliche Worte auf einer Pressekonferenz gewählt. Die Bundesregierung reagierte darauf bislang nicht. Kritik kam unterdessen von der BSW-Vorsitzenden Sarah Wagenknecht. Sie schrieb ebenfalls auf X: Der Ministerpräsident unseres Nachbarlandes heißt die staatsterroristische Sprengung unserer Energieinfrastruktur gut. Und von März kommt kein Mucks. So sieht es derzeit im Gazastreifen aus, nach 2 Jahren Krieg. Nun könnte sich erstmals eine Wende abzeichnen. Die dort herrschende Terrormiliz Hamas hat wichtige Teile des Friedensplans von US-Präsident Donald Trump angenommen. Demnach sollen unter anderem die verbliebenen 20 Geiseln an Israel übergeben werden. Gleichzeitig begannen in Ägypten neue Verhandlungen. Beobachter bleiben jedoch vorsichtig. Die Vereinbarung war bis Redaktionsschluss noch nicht unterschrieben. Und auch in Israel gibt es Widerstand. Finanzminister Bezalel Smotrich erklärte, seine Partei werde gegen den Friedensplan stimmen. Bei der Chat-Kontrolle musste die EU-Kommission vorerst einlenken. Bei einem anderen Thema bleibt sie dagegen bei ihrer Linie. Brüssel hat erneut einen Milliardendeal für Covid-Impfstoffe abgeschlossen. Rund 4 Millionen Dosen sollen bereits bestellt sein. Der Einsatz ist ab dem kommenden Winter geplant. In Deutschland und Österreich ist das Präparat schon zugelassen, in der Schweiz dagegen noch nicht. Das Produkt mit dem Namen Bimavax ist eine proteinbasierte Injektion. Das bedeutet, anders als bei den mRNA-Spritzen, enthält das Mittel nicht den Bauplan des Spike-Proteins, sondern das Spike-Protein gleich selbst, gentechnisch hergestellt. Kritiker warnen. Auch diese neue Injektion wurde nur unzureichend getestet. In der Phase-2-Studie nahmen lediglich etwas mehr als 500 Personen teil und das Präparat wurde nur mit der Spritze von BioNTech verglichen. Langzeitdaten fehlen völlig. Noch brisanter, Sponsor der Studie ist ausgerechnet der Hersteller selbst, die spanische Firma Hipra. Und die beteiligten Wissenschaftler haben finanzielle Verbindungen zu Pfizer, Moderna und weiteren Pharmaunternehmen. Der internationale Verlagsriese Springer Nature, Herausgeber der Fachzeitschrift Nature, steht massiv in der Kritik. Der Konzern soll eine gezielte Kampagne gegen unabhängige Wissenschaftler führen. In Schreiben an Forscher wird diesen vorgeworfen, sogenannte Fehlinformationen über Injektionen zu verbreiten, die öffentliche Gesundheit zu gefährden und davon auch noch finanziell zu profitieren. Die Betroffenen sprechen von einem regelrechten Anklageschreiben, das auf Einschüchterung und Diskreditierung ziele. Zu den Angegriffenen zählen bekannte Namen wie der mRNA-Mitentwickler Robert Malone, der Kardiologe Peter McCullough und die ehemalige Pharma-Managerin Sascha Latipova. Doch ausgerechnet Springer Nature selbst steht im Verdacht, massiven Wissenschaftsbetrug begangen zu haben. Und zwar im großen Stil. Eine Untersuchung der US-Akademie der Wissenschaften kam in diesem Jahr zu dem Ergebnis, dass der Verlag weltweit führend bei der Veröffentlichung gefälschter oder manipulierter Studien sei. Die Betroffenen sprechen von einem perfekten Zensurapparat aus Staat, Medien und Wirtschaft. Der Wissenschaftsjournalist Dr. Peter F. Meyer vom TKP-Blog kommentiert: Springer Nature hält unabhängigen Forschern Vorträge über Fehlinformationen und ist dabei selbst eine globale Drehscheibe für gefälschte Daten, manipulierte Studien und Täuschungen. Doch, so Meyer, der Konzern verdiene auch Milliarden mit seiner Pharma-Werbung und habe sich längst von echter Wissenschaft verabschiedet. Am heutigen Donnerstag steht im Bundestag ein Thema auf der Tagesordnung, das für Millionen Menschen von großer Bedeutung ist, aber kaum jemand bekommt es mit. Erstmals wird über die internationalen Gesundheitsvorschriften der WHO beraten. Bevor diese in Deutschland gelten können, muss das Parlament ausdrücklich zustimmen. Der Haken daran: Die Debatte beginnt erst um 22.15 Uhr, also zu einer Zeit, in der die meisten Bürger längst nicht mehr zusehen. Ein Zufall? Viele Kritiker vermuten Absicht und sprechen von einer bewussten Verschleierung. Eine der schärfsten Stimmen gegen die neuen WHO-Regeln ist die AfD-Abgeordnete Christina Baum. Auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens hat mit ihr gesprochen im Interview des Tages.
Eigentlich sind sie schon in Kraft, also jedenfalls wurden sie verabschiedet, die internationalen Gesundheitsvorschriften. Und die Länder hätten widersprechen müssen. So der allgemeine Wissensstand ist, Deutschland hat das nicht getan. Und jetzt gibt es eine Antwort der EU-Kommission, die das Gegenteil behauptet, aber eben in Brüssel, nicht hier in Berlin, wo Christina Baum für die AfD im Bundestag sitzt. Frau Baum, wissen Sie eigentlich offiziell, dass Deutschland diesen IGV widersprochen hat?
Nein, wir wissen das tatsächlich nicht. Und ich muss dazu sagen, dass ich in meiner letzten Rede vor der Sommerpause die Ministerin Frau Waken extra darauf angesprochen habe. Ich habe sie sozusagen aufgefordert, dieser Änderung zu widersprechen, denn das hatten wir, dieses Recht hatten wir noch, das war noch in der Widerspruchsfrist. Und ich habe darauf nie eine Antwort erhalten. Wir alle, also zumindest wir von der AfD, muss ich vielleicht einschränken, wissen das nicht. Aber im Nachhinein macht es natürlich Sinn, weil Voraussetzung für die Wirksamkeit eines solchen Vertrages die Zustimmung des Parlaments ist. Und wir debattieren erst morgen in erster Lesung über diese Änderungen.
So steht es auch in der Antwort des EU-Kommissars. Also Deutschland und andere Länder hätten quasi nur pro forma widersprochen. Andererseits, dass so ein Gesetz notwendig ist, das war ja auch schon vorher bekannt. Also es war ja ohnehin nur klar, dass diese IGV für Deutschland in Kraft treten, wenn der Bundestag das so beschließt. Haben Sie irgendeine Idee, warum dann noch mal ein förmlicher Widerspruch überhaupt nötig gewesen wäre? Oder geht es vielleicht doch um was anderes?
Da muss ich sagen, das sind nur Vermutungen. Aber ich denke mal, dass sich eher durch die Neuwahl das alles verzögert hat. Denn diese Bestimmungen sind ja praktisch schon beschlossen worden im Juni 2024. Und dann gab es eben diese Widerspruchsfrist, eben ein Jahr sozusagen. Und hätte man eigentlich einhalten müssen. Deswegen denke ich mal, dass es tatsächlich auch stimmt, dass das so geschehen ist, weil eben die Voraussetzung, die notwendig ist, um so einen völkerrechtlichen Vertrag in nationales Recht umzusetzen, noch nicht gegeben waren. Also ich denke wirklich, dass das der Grund ist, aber wir wissen es nicht.
Trotzdem, ich würde es ganz gerne mal, oder wir können mal versuchen, es politisch zu bewerten. Also die Tatsache, dass das Parlament offensichtlich nicht informiert wurde, dass so ein Einspruch stattgefunden hat. Oder es kann natürlich auch andersrum sein, dass die EU-Kommission falsch informiert ist, heißt ja auch, die politische Debatte irgendwie zu beeinflussen. Also wenn ich das weiß, dass es die Diskussion gibt, dann denke ich und rede ich vielleicht anders darüber. Also hätten Sie sich erwartet, informiert zu werden?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, wir sind ja das höchste Organ in Deutschland. Ja, wir sind die Vertreter des deutschen Volkes. Und dieser Mangel an Information, der ist eigentlich nicht hinnehmbar. Und es betrifft auch die Opposition. Ja, also dass die Regierungsvertreter das wissen, davon gehe ich aus. Aber ich weiß auch nicht, ob die anderen Oppositionsparteien das wissen. Aber wir jedenfalls wussten es nicht. Ich habe mich heute extra nochmal auch bei meinen Kollegen erkundigt. Die haben das sozusagen auch nur durch diese Anfrage mitbekommen.
Jetzt soll, Sie hatten es erwähnt, in dieser Woche in erster Lesung gesprochen werden über dieses mögliche Zustimmungsgesetz. Wie sieht eigentlich dieser Gesetzentwurf aus? Wird denn da die IGV zumindest noch in irgendeiner Form angepasst? Werden sie vielleicht sogar verschärft?
Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Also ich werde morgen Abend, also in der Nacht, das ist auch schon so ein Punkt, dass man eine solche wichtige Debatte sozusagen fast um Mitternacht führen muss, ja, werde ich die Rede dazu halten. Und ich werde sie natürlich kritisieren, denn es gibt gravierende Veränderungen. Begründet würde das alles damit, dass man in der Corona-Zeit festgestellt hat, dass die Maßnahmen oder die Vorgehensweise einfach nicht ausgereicht hat, dass man das besser koordinieren muss. Und man hat jetzt eine neue Definition einer pandemischen Notlage geschaffen. Das heißt also nicht mehr, man spricht nicht mehr von Pandemie, sondern von einer pandemischen Notlage. Und damit ist das herabgesetzt, diese Stufe, in dem was geschehen soll. Und das ist natürlich sehr kritisch zu sehen. Wir wissen, was während der Corona-Zeit alles falsch gelaufen ist. Und wenn man das jetzt noch bei niedrigerer Stufe alles anwenden kann, dann, ja, dann kommt nichts Gutes auf uns zu.
Da muss ich mal ein bisschen naiv fragen, wo genau ist der Unterschied? Heißt das also, auch wenn zum Beispiel die WHO eine Pandemie nicht als solche festgestellt hatte, könnte man das bereits machen? Also wann ist eine Notlage gegeben?
Ja, in besonderen Situationen, wenn irgendwie Not- oder Alarmsignale, sage ich mal, aus den Ländern an die WHO herangetragen würden. Also ich interpretiere das jetzt mal so, ja, dass wir eben mehrere oder eine höhere Anzahl von Infektionen irgendwo in einem bestimmten Gebiet feststellen, wie bei jeder Grippewelle, ja, dann wird das gemeldet und dann entscheidet eben dann diese WHO darüber, was dann für Maßnahmen zu ergreifen sind. Und wir wissen ja, dass das weitreichende Maßnahmen sein können.
Wie sehen Sie denn im Moment, wenn es das überhaupt noch gibt, die Corona-Politik der Bundesregierung heute, während wir das hier aufzeichnen, also wahrscheinlich gestern, wenn wir es ausstrahlen, gab es die lange Nacht des Impfens in Deutschland. Ja. Also gibt es heute nach wie vor so etwas wie einen Impf- oder Corona-Impfdruck aus Ihrer Einschätzung?
Ja, definitiv. Ich habe das ja auch gesehen, habe dazu auch einen Beitrag gemacht. Also für mich ist das unfassbar, dass immer noch für die Impfung geworben wird. Es wird für die Grippe und für die Corona-Impfung geworben, ja. Wir wissen erstens mal nicht, also ich weiß es aktuell nicht, ist das jetzt eine Kombination, welche Wirkungsweise wird genommen, ist es jetzt insgesamt eine mRNA-Impfung, in Anführungsstrichen muss man immer sagen, oder auf welchem Prinzip beruht das? Ja? Also all die Dinge sind mir im Moment nicht klar. Und aber generell bei dem heutigen Wissensstand, was diese Corona-Gentherapie, nenne ich es jetzt mal, verursacht hat, ist das also sträflich, eine solche Kampagne zu fahren. Es ist ja bewiesen, die hohe Anzahl von schweren Nebenwirkungen sind ja bewiesen, die sind ja registriert. Und von daher, also ich möchte an dieser Stelle vielleicht an alle Ärzte und Apotheker, können das ja jetzt auch tun, appellieren, bitte machen Sie da nicht mit. Sie tragen letzten Endes das Risiko, denn Sie müssen die Patienten aufklären. Und wenn Sie die Patienten aufklären, dann können Sie guten Gewissens diese Gentherapie, diese angebliche Impfung niemandem mehr geben.
Zeitweise, das geht jetzt ein bisschen weg von der deutschen Innenpolitik, zeitweise hat man ja den Eindruck, dass diese mRNA-Technologie durch die Politik des neuen US-Gesundheitsministers Robert Kennedy etwas in der Defensive ist. Jetzt hat sich Donald Trump mit Pfizer-Chef Bourla geeinigt. Es war wahrscheinlich, wie man Trump kennt, die großartigste Einigung aller Zeiten. Aber hat das Auswirkungen auch auf uns?
Also sagen wir mal so, ich bin als erstes mal schwer enttäuscht. Wir wissen, dass Herr Kennedy hier war bei den großen Demonstrationen während der Anfangsphase der Corona-Zeit, also im August 2020, sich vehement die ganze Zeit gegen diese Gentherapie ausgesprochen hat, aber auch die Maßnahmen kritisiert hat. Und jetzt macht nicht nur Trump, sondern eben leider auch er einen kompletten Kehrtwende, also eine komplette Kehrtwende. Das kann ich nicht nachvollziehen. Zu erklären ist es wahrscheinlich lediglich damit, dass man eben wirklich immer im Hinterkopf haben muss, es ist eine MAGA-Bewegung, also Make America Great Again. Und er hat ja wohl, der Herr Trump hat ja wohl dem Pfizer-Konzern praktisch billige Arzneimittel, also als Gegenleistung dafür hat er das erwartet. Also von daher denke ich mal, es ist vielleicht wirklich im Sinne der amerikanischen Bevölkerung, aber insgesamt kann ich diese Kehrtwende nicht nachvollziehen und nicht verstehen. Nach wie vor ist das ja bekannt, dass diese Gentherapie extrem schädlich ist.
Vielleicht nochmal zu den internationalen Gesundheitsvorschriften, über die ja auch schon viel berichtet worden ist. Aber ich habe gehört, Sie haben ein Detail darin gefunden, was das Ganze nochmal möglicherweise brisanter macht.
Ja, das ist in Artikel 2 tatsächlich. Da werden ja explizit die Einschränkung der Grundrechte erwähnt. Und da steht drin, nicht können Grundrechte eingeschränkt werden, sondern werden Grundrechte eingeschränkt. Nämlich die Freizügigkeit, die persönliche Freiheit, das Post- und Briefgeheimnis und es war noch ein wichtiges, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Genau, also es ist nicht die Kann-Version, wenn es zu einer Notlage kommt, dass man es einschränken kann. Nein, es steht drin, wer denn eingeschränkt. Also wir gehen da anscheinend ja harten Zeiten entgegen, wenn denn eine solche Notlage ausgerufen wird.
Der Bundestag muss jetzt noch drüber entscheiden. Sie sind ja auch im Gesundheitsausschuss, haben sicher ein gewisses Gefühl, wie die Stimmungslage der Abgeordnete ist, die ihren Kollegen das dann letzten Endes empfehlen. Ich gehe davon aus, dieses Gesetz wird durchkommen, aber werden Sie die einzige Partei sein, die dagegen stimmt?
Ich denke mal ja, denn wir haben in den vergangenen Diskussionen erlebt, dass ja alle die WHO ganz toll finden, was die machen und dass wir die WHO stärken müssen. Das wird ja in jeder Rede auch von den anderen deutlich hervorgehoben. Also von daher gehe ich aus, wir sind die Einzigen, die das alles kritisch sehen und eben entsprechend auch natürlich dagegen stimmen werden. Also ich kann mir nichts anderes vorstellen, obwohl ich sagen muss, wir haben in letzter Zeit wirklich eine Flut von Mails bekommen von besorgten Bürgern, die das kritisieren. Und wir wissen damals bei dieser, ich rede immer noch von der Zwangsimpfung, die ja dann durchgedrückt wurde, diese einrichtungsbezogene Impfpflicht, war das auch so. Und letzten Endes hat es ja damals dazu geführt, dass es eben nicht durchgesetzt wurde. Aber ich glaube, in dem Fall ist der Druck nicht stark genug.
Herzlichen Dank.
Bitte schön und viele liebe Grüße an alle Zuschauer von Auf 1.
Den Wilhelm-Leuschner-Platz in Leipzig wird künftig ein Einheits- und Freiheitsdenkmal zieren. Damit will die Stadt die Erinnerung an die friedliche Revolution von 1989 lebendig halten. Gleichzeitig endet ein fast zwei Jahrzehnte währender Streit um die Gestaltung der Gedenkstätte. Das Monument, dessen Grundstein heute Abend gelegt wird, ist der erste überregional bedeutende Erinnerungsort für die Massenproteste. 36 Jahre nach dem Mauerfall setzt Deutschland damit ein Zeichen für die Demonstranten, die den Zusammenbruch der SED-Diktatur herbeiführten. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.